Imperiale Staffelübergabe und das Ende der europäischen Kolonialreiche. Neben den angeführten geopolitischen Erklärungen für die Entstehung des Westens als ein seit Mitte des 20. Jahrhunderts neuer Akteur auf der Bühne der internationalen Politik, sollte ein genuin imperientheoretischer Aspekt nicht außer Betracht bleiben. Der Umstand, dass die Ablösung des British Empire durch das American Empire im Verlauf des 20. Jahrhunderts nicht in Form eines militärisch ausgetragenen Ausscheidungskampfes, sondern nach Art einer Staffelübergabe erfolgt ist. Zeitweilig kam es zu einem doppelpoligen Imperium, mit dem einen Zentrum in London und dem anderen in Washington, wodurch der Nordatlantik, wie erwähnt, geopolitisch in ein thalassisches Meer verwandelt wurde. In zwei Weltkriegen hat sich die Kooperation zwischen London und Washington bewährt, wobei sich das Zentrum der Macht freilich immer stärker von London nach Washington verschob. Gleichwohl war Churchill auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch davon überzeugt, die neue Weltordnung werde von den USA und Großbritannien geprägt sein, mit dem Sowjetkommunismus als Widerpart und einem vereinten Europa als Vorposten der freien Welt, das der britischen Konzeption vom landgestützten Gegenwall entsprechend auf dem Festland die Ausdehnung von Kommunismus und Sowjetherrschaft blockieren sollte. Das war im Übrigen der geopolitische Hintergrund von Churchills Züricher Rede über das vereinte Europa. Im für die Briten besten Fall wäre damit eine Gegenmacht zu Stalins Reich mit ihrerseits drei Schwerpunkten entstanden, dem in Washington, dem in London und einem in Westeuropa, wobei Churchill vermutlich darauf setzte, dass das Gewicht eines vereinten Europa, das definitiv nicht das britische Empire einschließen sollte, von London zur Ausbalancierung des US-amerikanischen Übergewichts eingesetzt werden konnte. Es ist anders gekommen, denn mit dem rasanten Zerfall des britischen Kolonialreichs verschob sich das politische Gewicht immer stärker nach Washington, das in den 1950er Jahren zum alleinigen Entscheidungszentrum der westlichen Welt avancierte. Der Zerfall der europäischen Kolonialreiche war freilich die Voraussetzung dafür, dass sich der Westen zunehmend als Wertegemeinschaft präsentieren konnte, die für Rechtsstaatlichkeit und persönliche Freiheit stand und solches in der ideologischen Konfrontation mit dem sowjetisch dominierten Osten nicht nur behauptete. US-Präsident Dwight D. Eisenhower war sich über die normative Verwundbarkeit des Westens im Klaren. Schon infolge der Verstrickung zahlreicher europäischer Mächte in Kriege zur Niederschlagung von Aufständen und Rebellionen in den Kolonialgebieten. Er fürchtete, dadurch könne die gesamte Dritte Welt in die politische Nähe zu sozialistischen Gesellschaftsmodellen und damit letzten Endes zur Sowjetunion geraten, was dann ja auch in einem gewissen Umfang der Fall war. Relevant wurde das für Eisenhower auf dem Höhepunkt der Suez-Krise im Herbst 1956, als er gegenüber London, Paris und Tel Aviv mit Wirtschaftssanktionen drohte, wenn die drei Akteure nicht umgehend ihre Militäroperationen in der Suezkanalzone einstellen und das Militär zurückziehen würden. Er hatte Sorge, eine längere Besetzung der Kanalzone durch Europäer und Israelis und die Rückgängigmachung der von dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser vorgenommenen Verstaatlichung des Suezkanals würden die arabische Welt dauerhaft gegen den Westen aufbringen und auch dessen Erdölversorgung gefährden. Außerdem hatte der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen die westlichen Interventionsmächte gedroht, kaum in der Absicht, damit einen dritten Weltkrieg zu entfesseln, aber sehr wohl mit dem Ziel, die Sowjetunion als politisch-militärische Schutzmacht der nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit strebenden Völker der dritten Welt ins Spiel zu bringen. Das britisch-französische Suez-Abenteuer lenkte den Blick der Weltöffentlichkeit einmal mehr auf den fortbestehenden Kolonialismus der Europäer, wodurch das politische Image des Westens konterkariert wurde. Der auf Eisenhowers Drohung hin erfolgte Abzug der westlichen Interventionstruppen stärkte nicht nur den arabischen Nationalismus und die politische Position Nassers in der arabischen Welt, sondern machte auch Briten und Franzosen unmissverständlich klar, wer im Westen das Sagen hatte und wer nicht. Spätestens von jetzt an stand außer Frage, dass die Weltordnung bipolar war und London sowie Paris darin nur eine nachgeordnete Rolle spielten. Es war indes nicht nur die wirtschaftliche Macht, die den USA im Westen eine unbestrittene Vormachtstellung verschaffte, dafür sorgte auch ihre militärische Macht. Vor allem die Bereitschaft und Fähigkeit, andere Staaten unter ihren nuklearen Schutzschirm zu nehmen. Dieser Schutzschirm wurde sicherheitspolitisch bedeutsam, nachdem es den Sowjets gelungen war, mit einigem zeitlichen Abstand ebenfalls in den Besitz von Atomwaffen und insbesondere den der Wasserstoffbombe zu gelangen. Was hieß, dass sie die Westeuropäer nicht nur konventionell bedrohen, sondern auch nuklear erpressen konnten. Die von den USA bereitgehaltenen Schutzschirme gegen eine nukleare Erpressung und das Konzept der kollektiven Sicherheit, wie es im NATO-Vertrag festgehalten war, wurden zum wichtigsten Bindeglied des Westens. Die NATO war dessen Kernelement. Kernelement, aber mit dem Westen nicht raumidentisch, weil davon auszugehen ist, dass der als Westen bezeichnete Raum größer ist als die NATO, insofern einige von ihrer politischen Verfasstheit her dem Westen zuzurechnende Staaten aufgrund ihrer selbst gewählten oder auch von außen auferlegten Neutralität keine NATO-Mitglieder wurden oder werden konnten.